Schönen guten Abend, liebe Leute. Seid herzlich gegrüßt zu unserem letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Und es wäre ganz toll, wenn ihr da draußen auch mit reinkommen könntet. Wir haben uns das Lied rausgesucht von dem Kochsalz, NACL. Ich sing's nochmal vor, das ist so lange her, als wir das letzte Mal gesungen haben. Mindestens 4 Jahre.
NACL, das kommt mir chemisch vor. NACL heißt Natrium und Chlor. NACL, das heißt auf gut Deutsch Salz. Na klar, das Salz muss in die Suppe, denn sonst schmeckt sie nicht.
Versuchen wir mal.
NACL, das kommt mir chemisch vor. NACL heißt Natrium und Chlor. NACL, das heißt auf gut Deutsch Salz. Na klar, das Salz muss in die Suppe, denn sonst schmeckt sie nicht. Leuchte sind als Zimmerschmuck beliebt, Kerzen auch, sofern es welche gibt. Ohne Feuer geben sie kein Licht. Na klar, das Licht muss in das Dunkle, denn sonst sieht man nicht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt.
Wir singen die Refrain nochmal.
Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Salz im Fass nützt keinem Menschen was. Bleibt's darin, verliert es seinen Sinn. Salz muss raus und in die Suppe rein. Na klar, das Salz muss in die Suppe, denn sonst schmeckt sie nicht. Doch im Wachs nützt keinem Menschen was. In Schachteln drin sind Kerzen ohne Sinn. Licht muss raus und auf den Leuchter rauf. Na klar, das Licht muss in das Dunkle, denn sonst sieht man nicht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Salz, das ätzt, das würzt und löst sich auf. Salz, das brennt und hält die Fäulnis auf. Eine Prise Salz verändert viel. Na klar, das Salz muss in die Suppe, denn sonst schmeckt sie nicht. Licht, das scheint, das wärmt und zehrt sich auf. Licht, das brennt und hält das Dunkle auf. Eine Kerze, die beleuchtet viel. Na klar, das Licht muss in das Dunkle, denn sonst sieht man nicht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt.
Singt doch mal mit.
Hey. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt. Ich bin froh, das Salz der Welt zu sein. Ich bin froh, denn ich kann nützlich sein. Ich bin froh, denn Jesus lädt mich ein. Ja klar, denn Jesus macht das Fass auf und ich fass mit an. Ich bin froh, das Licht der Welt zu sein. Ich bin froh, denn ich kann helle sein. Ich bin froh, denn Jesus lädt mich ein. Ja klar, denn Jesus legt das Feuer und ich heize an. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz, das erhält die Werte, Licht, das erhält die Welt, erhält die Welt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. als das erhält die Werte. Nicht das erhält die Welt.
Schönen guten Abend, Freunde. Eigentlich wollte ich euch mit einem Gedicht begrüßen, aber bei dem Thema Weihnachten ist das unheimlich schwer. Die alten Weihnachtsgedichte, die passen nicht mehr so richtig in unsere Welt. Ihr kennt ja alle das Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, wo es heißt »Apfel, Nuss und Mandelkern«. Also ich bitte euch, welcher Jugendliche kann heute noch was mit Apfel, Nuss und Mandelkern anfangen? Im Munde eines Zehnjährigen, da heißt das Lied heute »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, kommt mit seinen Gaben, der bringt lauter Sachen an, die will ich gar nicht haben. Apfel, Nuss und Mandelkern, na, die habe ich gefressen. Ich brauche ein paar neue Jeans, doch die hat er vergessen. Na, also ich habe mir gedacht, wenn es mit den alten Liedern nichts wird, machst du mal was ganz Neues. Bin ich in so eine Computerbude gegangen, habe ein Weihnachtsgedicht in Auftrag gegeben. Ist ganz einfach, man speist ein paar Begriffe ein und der Computer macht das dann schon. Also ich hatte folgende Begriffe eingespeist. Weihnachten, o Tannebaum, o du Fröhliche, Klingeling. Lockig, hold, süß, elektrisch, duften, jubeln, ganz, Lametta, leise rieselter Schnee, Josef, stille Nacht. Also ich denke, das sind so die Hauptbegriffe für Weihnachten. So, der Computer hat Folgendes draus gemacht. O, du fröhliche, elektrische Weihnachtsgans, wie hold duftet dein lockiges Lametta. Leise rieselt der jubelnde Josef vom Tannenbaum. Das ist der süße Schnee der stillen Nacht, Klingeling. Bei uns, ja, schönen Dank. Bei uns hat es auch geklingelt, nämlich im Kollektenbeutel. Wir haben euch das letzte Mal um einen Beitrag gebeten für die Familie Pantke von dem Jugendwart, dessen ganzer Besitz und die Gesundheit der Familie durch so ein Gift in der Wohnung zerstört worden ist. Ihr habt damit geholfen mit 3.345 Mark. Schönen Dank für diese herrliche Summe. Schönen Dank, Leute. Worum es heute geht, das erzählt uns jetzt der Klaus.
Schönen guten Abend, ich bin Klaus Rudolph vom CVM und ich bin der heute Abend die Knete mitnimmt. Aber nicht für mich, sondern für Anna. Anna hängt dort hinten, das heißt ihr Bild, da links. Anna wurde mit 2 Jahren von einer Straßenecke gekratzt, kam, ohne dass sie laufen konnte, in ein Kinderheim. Es war auch noch ein rumänisches. In diesem Kinderheim hat sie alles das nicht bekommen, was Kinder bekommen müssten. Liebe, eigene Kleidung, eigenes Geld, eigene Räume, ein eigenes Bett, das hatte sie alles nicht. Das war schlimm, aber was jetzt kommt, ist noch viel schlimmer. Die Anna ist mit 16 Jahren ein hübsches, graziles Mädchen, in einen Beruf geraten, den sie hasst. Sie steht mit einer großen Pfanne am Gießofen und ist Gießer. Und sie weiß, sie hält das bloß noch 2 Jahre aus, aber es gab für sie keinen anderen Beruf. Und mit 18 fliegt sie aus diesem Kinderheim, ohne dass sie jemand außerhalb des Heimes kennt. Und dann bleibt für sie nur noch, sie zieht entweder in einen Schweinestall oder in ein anderes Loch, oder sie nimmt sich das Leben, wie manche. Oder sie erfriert. Oder sie steht an unseren Grenzen. Und das wollen wir nicht. Und das wollen die Christen, die ich darum bitte zu helfen, auch nicht. Und nun hat Gott ein Wunder gemacht. Er hat in dieser Stadt, in der Anna im Kinderheim lebt, 20 Rumänen zu einem Verein zusammengebracht. Die nennen sich selber nicht Christen, die sagen, wir wissen gar nicht, was Christen sind, wir sind getaufte Heiden. Aber wir wollen, dass ihr unseren Leuten was von Jesus sagt und dass er uns hilft, einen Verein aufzubauen, den es inzwischen schon gibt, und den nennen wir Domus Haus. Und ich freue mich wie verrückt, dass es Rumänen gibt, die sowas machen. Inzwischen kommen aus vielen Stellen von Rumänien die Fragen, wie habt ihr überhaupt einen Verein gründen können in Rumänien? Da lässt er Nerven, Haare und unendlich viel Zeit. Und nun haben wir in Deutschland einen Verein gegründet, weil wir sagen, wir müssen denen helfen. Die beste Hilfe ist es, denen zu helfen, den jungen Leuten eine Heimat zu bieten. Wir haben in diesem Jahr, nur ein Beispiel, wir haben in diesem Jahr 8 Eigentumswohnungen gekauft. Die Eigentumswohnung kostet 3.000 Mark. Wie schnell sind bei uns 3.000 Mark verbraten? In jeder dieser Wohnungen können 5 junge Leute wohnen, wenigstens für ein Jahr nach dem Kinderheim. Es ist eine Korbmacherwerkstatt entstanden, ich habe noch so ein paar Körbe hier hinten, ganz wenige nur noch. Eine Tischlerei ist jetzt komplett runter, bald bieten wir Kinderspielzeug an. Jetzt sind Nähmaschinen auf dem Weg, aber wir brauchen noch mehr Plätze für junge Leute dort. Und dafür ist das Geld, und ich bin dem Theo sehr dankbar, dass er mir die Zeit gegeben hat, euch das zu erzählen. Gott segne euch dafür, wenn ihr dafür Geld habt.
Danke. So Leute, ihr wisst, da hinten steht der Fragekasten, da war einiges drin. Jetzt geht die Fragenbeantwortung los. Bevor ich eure Fragen beantworte, habe ich eine Frage an euch. Ihr wisst jetzt, ihr ahnt es, was kommt. Wer hilft uns hier mit sauber machen? Wir müssen die Kirche wieder reinigen, wir brauchen ein paar Leute, die uns helfen. Wer hat nachher noch eine halbe Stunde Zeit, hier ein bisschen mitzukehren und zu wischen? Eine Wortmeldung sehe ich, ganz klasse. Ich hoffe, es meldet sich dort noch 2, wunderbar, wenn wir noch einen dritten hätten, der sich meldet oder hinterher sich besinnt und kommt. Das wäre ganz große Klasse. Wunderbar, ich bedanke mich. So, jetzt geht's los mit den Fragen. Mich würden mal die Gründe interessieren, die gegen außerirdisches Leben bzw. außerirdische Intelligenzen sprechen. Meiner Meinung nach ist dieser Glaube, es gäbe keine Außerirdischen, falsch und nur arrogante Selbstüberhebung über die Natur. Das geht hier gar nicht um Arroganz und Selbstüberhebung, es geht um eine rein naturwissenschaftliche Frage. Die Bibel behauptet ja nirgends, dass wir die einzigen Lebewesen im Universum sind. Und das habe ich auch nicht behauptet. Im Gegenteil, die Bibel sagt ja, es gibt zum Beispiel Dämonen und Engel, also Wesen, die existieren, aber in einer ganz anderen Weise existieren als wir Menschen. Und wenn sich mal herausstellen sollte, dass Gott irgendwo im riesigen Universum noch ein anderes Experiment laufen hat mit anderen Lebewesen, das würde ja unseren Glauben an die Größe Gottes überhaupt nicht erschüttern. Sondern im Gegenteil, das würde ja unseren Glauben an die Größe Gottes und seine Schöpferherrlichkeit ja nur noch verstärken. Es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass es außerirdisches Leben gibt, jedenfalls unter den Bedingungen, unter denen wir Leben verstehen. Weil Leben auf der Erde möglich ist nur durch 10 Bedingungen. Erstens den richtigen Abstand zur Sonne, die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde, die richtige Länge des Jahres. Also ein Erdjahr dauert auf dem Uranus 84 Jahre und auf dem Merkur bloß 88. Also da musst du den Sommer und Winter ganz schnell verkraften. Ne? Also die richtige Neigung der Erdachse, richtige Masse und Größe der Erde, die richtige Zusammensetzung der irdischen Atmosphäre, die Lebensbasis Sauerstoff, die kommt zum Beispiel in den Atmosphären von Venus und Mars fast überhaupt nicht vor, nur in Spurenelementen. Die richtige Dichte der Erdatmosphäre, Ozonschicht, Magnetfeld, das Wasser, unser Planet besteht ja fast nur aus Wasser. Alle diese Einzelheiten zusammen ergeben, dass auf dieser Erde möglich ist, dass Lebewesen existieren. Und je mehr man sich mit diesen naturwissenschaftlichen Einzelheiten befasst, umso mehr staunt man über die Genialität Gottes, wie er das eingerichtet hat, dass unser Planet ein lebensfreundlicher Planet ist. Wie ist Gott entstanden? Die Frage ist nicht beantwortbar. Gott ist nicht entstanden. Gott ist. Gott war schon immer und Gott ist und Gott wird immer sein. Gott ist ewig. Er ist kein Geschöpf, er ist der Schöpfer. Meine Kollegen sagen manchmal, wie sieht es denn eigentlich im Himmel oder in der Hölle aus? Wenn ich nicht weiß, wie es dort ist, weiß ich auch nicht, wo ich hin will. Und wenn es in der Hölle ein paar gute Weiber gibt, halte ich es dort schon aus. Dann stehe ich da und weiß nicht, was ich antworten soll. Hast du vielleicht eine Idee? Das Thema ist mir zu ernst, also es ist ja todernst, um darüber so flapsig zu reden wie deine Kollegen hier. Die Bibel sagt uns fast nichts darüber, wie es im Himmel und in der Hölle aussieht. Aber sie sagt uns, dass es einen Himmel und dass es eine Hölle gibt und dass es eine einzige Möglichkeit der Hölle zu entrinnen und in den Himmel zu kommen. Und diese einzige Möglichkeit heißt Jesus. Wer Frauen als Weiber bezeichnet und scharf auf viele Weiber ist, der kommt sowieso in die Hölle, weil ja Ehebrecher, also Menschen, die verschiedene Frauen haben und haben wollen, nicht in den Himmel dürfen. Dass es in der Hölle mit ein paar scharfen Weibern auszuhalten ist, ist einer der größten Irrtümer, in dem Menschen leben können. Was für eine Meinung hast du zum Thema Organspende bzw. Pflicht zur Organspende? Freiwillig kannst du spenden, so viel du willst. Als Pflicht bin ich dagegen. Was hältst du vom Zehnten? In der Bibel steht er doch als Forderung Gottes. Mache ich mich schuldig, wenn ich ihn nicht gebe? Also für die, die da nicht Bescheid wissen, mit dem Zehnten meint man den zehnten Teil des Einkommens, das für Gott zur Verfügung gestellt wird. Das war im Alten Testament geboten. Im Neuen Testament wird es nicht abgelehnt, wird es aber auch nicht betont. Jesus sagt nichts dazu. Und deswegen verstehe ich den Zehnten nicht als eine Forderung, sondern als eine freiwillige Möglichkeit. Du begehst also keinen, also du tust nichts Falsches oder machst dich nicht schuldig, wenn du den Zehnten nicht gibst, aber du begehst einen Fehler, weil du ja Gott eine Gelegenheit nimmst, dich zu segnen. Ich lese das mal vor über den Zehnten aus der Bibel. Da sagt Gott, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, damit in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Für mich persönlich ist es eine Selbstverständlichkeit, den Zehnten zu geben, also der zehnte Teil meines Nettoeinkommens, der gehört Gott. Wenn das alle Christen machen würden, da würden unsere Kollektenzahlen ganz anders aussehen und dann hätten wir in der Kirche keine finanziellen Probleme und könnten viel, viel mehr Menschen helfen, als das bisher der Fall ist. In der Bibel steht, dass alle, die gerettet werden, schon vorherbestimmt sind. Lohnt es sich für uns, andere zum Glauben zu führen oder unser Leben zu retten? Kein Mensch ist zur Verdammnis vorherbestimmt, sondern alle Menschen sind zur Errettung vorherbestimmt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist in der Bibel ganz klar. Die Frage ist nur, ob sich alle retten lassen wollen. Und deswegen spricht die Bibel unseren Willen an und sagt, schaffe mit Furcht und Zittern deine Rettung. Letzte Frage. Mein Freund und ich sind homosexuell, aber wir sind beide Christen und beten täglich mehrmals. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, denn eigentlich dürfen wir das ja nicht. Bitten um Hilfe. Darunter steht, halte bitte deine radikalen Bemerkungen zurück. Also pass mal auf, du kannst nicht zum Arzt gehen und ihn um Hilfe bitten, dich zu heilen und gleichzeitig sagen, also Herr Doktor, unterlassen Sie aber Ihre radikalen Behandlungsmethoden. Du musst dich mal entscheiden, ob du was Oberflächliches willst oder eine wirklich radikale Behandlung. Radikal heißt, eine Sache an der Wurzel anpacken. Wenn du das Letztere willst, wenn es dir wirklich um eine radikale Behandlung und Heilung geht, da habe ich dir jetzt drei Angebote zu machen. Ich weiß ja nicht, wer du bist. Ich bin bereit, mit dir bzw. mit euch beiden zu sprechen. Damit wir eine Gesprächsgrundlage haben, da habe ich Material, was ich dir geben kann, wo du erstmal was lesen kannst über die Frage der Homosexualität. Und ich habe die Adresse eines Arztes hier aus der Nähe, mit dem ich das vorbereitet habe. Der ist bereit, mit euch zu sprechen und eine Therapie mit dir zu beginnen, wenn du das willst. Du kannst die Adresse dir nachher von mir abholen oder rufst mich an. Oder das ist jetzt deine Sache, wie du mit mir den Kontakt aufnimmst. So, das waren die Fragen. Und jetzt, wie sich's gehört, in einem Weihnachtsgottesdienst, soweit die Geschenke gereicht haben, habt ihr sowieso schon ein kleines Geschenk bekommen, haben wir euch natürlich auch ein Geschenk mitgebracht. Ist ja klar. Nämlich ein neues Lied. Uraufführung kommt jetzt, die Jahreslosung des nächsten Jahres. Er ist unser Friede.
Lied Nummer 3. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei. Die Feindschaft ist vorbei, er ist unser Friede. Er ist unser Friede.
Wollen wir es mal versuchen?
Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da.
Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei, die Feindschaft ist vorbei. Er ist unser Friede, er ist unser Friede.
Und die Strophen?
Die Mauer ist gefallen, die unser Herz umgibt. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, selbst seine Feinde liebt.
Wir besuchen's mal.
Die Mauer ist gefallen, die unser Herz umgibt. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, selbst seine Feinde liebt. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei, die Feindschaft ist vorbei. Er ist unser Friede, er ist unser Friede. Die Wand ist abgebrochen, die uns die Sicht verbaut. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, selbst sei er sich vertraut. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei, die Feindschaft ist vorbei. Er ist unser Friede, er ist unser Friede. Der Zaun ist abgerissen, die Schuld, die uns getrennt. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, den wahren Frieden kennt. Friede mit Gott ist die Sehnsucht vieler Menschen. Friede mit Gott ist für alle Menschen da. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, sein Tod am Kreuz macht frei, die Feindschaft ist vorbei. Er ist unser Friede, er ist unser Friede.
Sing, er ist unser Friede.
Unser heutiger Gast ist nicht nur Liedermacher und Liedersänger, sondern der ist auch Bücherschreiber. Sein neuestes Buch ist erschienen und da lese ich unter der Überschrift Nur ein kleines Licht. Darin ist Theo eigen. Darauf beharrt er. Wenn schon auf dem Altar Kerzen stehen, dann sollen sie an den Abenden während der Jugendwoche in der Dresdner Annenkirche auch angezündet sein. Kerzen müssen brennen, was sonst? Und dann erzählt er, dass da die Lichtanlage ausgefallen ist und da waren ja tausende Menschen in der Kirche und da entstand nun eine merkwürdige Situation, die haben wir übrigens vorhin in dem Gottesdienst auch erlebt, da fiel auch hier das alles aus. Und da heißt es, und weil ich ohne Verstärker mit der Gitarre bei so vielen Mitsingern nichts anfangen kann, kündige ich einen Kanon an. Kanons sind Theo zwar ein Gräuel, aber da muss er jetzt durch. Ich habe es damals und heute auch überlebt. Am Schluss dieses Berichtes heißt es, mancher fühlt sich als kleines Licht und leidet an seinem verletzten Selbstwertgefühl und an seiner geringen Ausstrahlung. Kleine Lichter sind wichtig in der Dunkelheit der Welt. Was nützt ein großes Licht, das nicht brennt, wenn es darauf ankommt? Ein kleines Licht kann in bestimmten Situationen sogar die große Erleuchtung sein. So, mit solchen Geschichten, Beobachtungen aus dem Leben gegriffen und so eine Erkenntnis und Lehre dran gehängt, da ist dieses ganze Buch hier voll. Der Titel heißt Mit dem Herzen durch die Wand. Der Verfasser ist Jörg Swoboda. Wupp, weg war der Zettel. Macht nicht. Ich brauche ihn nicht. Ist okay. Gleich die nächste Geschichte hier. Jörg und Theo als Lumpensammler auf der Müllkippe bei Zwickau. Also das muss jeder mal selber gelesen haben. Ihr könnt nachher das Buch dahin kaufen mit Jörgs Unterschrift, wenn ihr wollt. Ich lese euch nur mal vor die letzten vier Zeilen, mit denen Jörg das Buch beendet hat. Bei aller Liebe zur Erde, zu Hause bin ich hier nicht. Ich wandere durch die Jahre. Gott wartet auf mich im Licht. Seit über 20 Jahren wandern Jörg und ich durch unser Land und bringen diese Botschaft von dem Licht Gottes. Das ist ja die Botschaft, die diese Kerzen hier ausstrahlen und die wir euch heute bringen wollen, dass es in aller Dunkelheit dieser Welt ein Licht gibt. Davon erzählt uns der Jörg jetzt was, wir freuen uns drauf. Hoffentlich wird es kein Kanon.
Der altbekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon, der lebte vor ungefähr 150 Jahren, der hat einmal gesagt, wer einen Hund schlagen will, der findet auch einen Knüppel. Und wir wissen alle, wenn man sich ärgern will, wenn man also in so einer miesen Stimmung ist, dann findet man auch einen Grund. Und manchmal ärgert man sich schon morgens und dann geht das einen ganzen Tag. Manchmal zieht sich das über Wochen und Monate und die anderen registrieren das als prinzipielle Verärgerung. Weil die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, wirkliche Menschen waren, die im wirklichen Leben gelebt haben, im wirklichen Leben mit dem wirklichen Gott, da haben die in der Bibel ganz viele praktische Hinweise und Tipps gegeben, wie man mit dem Leben klarkommen kann. Und drei davon will ich jetzt mal weitergeben.
Mensch, ärgere dich nicht. Der Ärger knickt dein Herz und dein Gesicht. Allein die Freude führt zum Ärger Schwund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Am Morgen tönt das Montagsmuffellied, das selbst den Strahlemännern jeden Schwung entzieht. Wenn du am Wochenanfang schon am Ende bist, verlass dich drauf, dass Jesus alle Tage bei dir ist. Mensch, ärgere dich nicht. Der Ärger knickt dein Herz und dein Gesicht. Allein die Freude führt zum Ärgerschwund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Am Mittag sind die Eltern schwer schockiert. Es hat gekracht und die Beziehung ist blockiert. Im Namen Jesu segne sie und schnapp nicht ein. Der Erste, der sich ändern wird, der wirst du selber sein. Mensch, ärgere dich nicht. Der Ärger knickt dein Herz und dein Gesicht. Allein die Freude führt zum Ärgerschwund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Am Abend weißt du weder ein noch aus. So heiß die Liebe war, jetzt ist der Ofen aus. Wer Gott liebt, lernt, wie wirklich alles, was passiert, von Gott benutzt wird, das dann doch was Gutes daraus wird. Mensch, ärgere dich nicht. Der Ärger knickt dein Herz und dein Gesicht. Allein die Freude führt zum Ärgerschwund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund. Zur Freude gibt dir Jesus allen Grund.
Wenn unser Glaube auf dem Nullpunkt ist und unsere Hoffnung auch, und von der Liebe wollen wir erst gar nicht reden, dann können wir bei Jesus erfahren, dass er das Wunder vollbringt, dass unser Glaube wieder Feuer fängt, unsere Liebe auch, unsere Hoffnung auch. Und das möchte ich mit dem folgenden Lied beschreiben und besingen. Und wer sich reinhört und mitsingen kann oder es schon kennt und es deshalb kann, der singt einfach mit. Weil bei Jesus unser Glaube wieder Feuer fängt, weil er unsere Blicke wieder auf sein Kreuz hinlenkt, nehmen wir auch unser Kreuz auf uns und gehen los. So zieht Gott sich seine Sorgen, Kinder, immer groß. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Liebe wieder Feuer fängt, weil er uns daran erinnert, dass die Zeit sehr drängt, sagen wir, dass neues Leben immer da beginnt, wo sich Menschen retten lassen, die verloren sind. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Weil bei Jesus unsere Hoffnung wieder Feuer fängt, weil wir sehen, wie er unsere engen Grenzen sprengt, stehen wir auch wieder gegen unsere Feigheit auf. Unsere Worte weg im Glauben, da verlasst euch drauf. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen.
Meine Frau arbeitet bei der Caritas in einem Nachbarort und da veranstaltet sie in jedem Monat einen Seniorennachmittag. Und vor einem Jahr, da war ich mal dabei, habe die Klampfe mitgenommen, habe mich auf einige Volkslieder eingestellt und so, hat zwar manchmal ein bisschen schief geklungen, aber es war alles in allem doch ein recht gelungener Nachmittag. Von daher wussten jedenfalls die alten Leute, dass ich mit der Musik was am Hut habe. Vor wenigen Wochen nun stand eine alte Dame von 83 Jahren vor meiner Frau und fragte sie besorgt, ob denn ich vielleicht ihre kaputte Zither in Ordnung bringen könne. Und jedenfalls meine Frau brachte die Zither mit zu uns nach Hause. Da lag in einer alten, zerfledderten Pappschachtel eine von den Zithern, wie ihr sie vielleicht kennt. Da muss man so eine Art Schnittmusterbogen mit Noten unter die Seiten schieben und dann mit so einem Metallsporn am rechten Daumen überall da plink machen, wo eine Note zu finden ist. und mit einem Metallsporn am linken Daumen, da muss man dann so Akkorde anschlagen. Hört sich, kann sich ganz toll anhören. Übrigens, als ich das Ding da so vor mir sah, da erinnerte ich mich, dass ich als 10-Jähriger mit bebenden Fingern mich vor einer Christvesperversammlung in unserer Kirche an so einem Ding zu schaffen machte. Und die Versammlung, die folgte je nach Verwandtschaftsgrad mit Entzücken oder mit Verwunderung meinem Bemühen da vorne. Naja, ich habe dann die fehlende Seite, das war der einzige Fehler zunächst mal, aufgezogen und nachdem die gerissen war, noch eine zweite Seite. Und dann habe ich beim Durchspielen gemerkt, dass alle Seiten verstimmt waren, aber so total verstimmt, dass man darauf überhaupt kein Lied mehr spielen konnte. Also habe ich mich, ich dachte, es wäre eine ganz kurze Sache, dran gemacht, es war schon spät abends, die 41 Seiten zu stimmen mit meinem elektronischen Gitarrenstimmgerät. Einer nach dem anderen verabschiedete sich von mir und sagte gute Nacht und ich saß da schwitzend und stimmte die Gitarre und schließlich hatte ich sie fertig, legte die Zither in ihre Schachtel und mich ins Bett. Soweit, so gut. Nach ein paar Tagen frage ich meine Frau, na Inge, was hat die alte Dame gesagt? Die hat vorsichtig meine Befindlichkeit taxiert. Und dann hat sie gesagt, die alte Dame meint, vorher hätte sie schöner geklungen. Mag ja sein, dass die Erinnerung, die verklärte Erinnerung an traute Familienabende da eine Rolle gespielt hat. Jedenfalls empfand sie das, was nun wirklich nachweislich ein Wohlklang war, als Missklang. Und da dachte ich, Menschenskinder, das ist aber wirklich ein Sinnbild für Weihnachten. Jesus kommt in den Missklang dieser Welt, wo vieles nicht stimmt, das meiste nicht stimmt, und versucht, uns Menschen in Einklang mit Gott zu bringen. Und wir sind so blöd und missverstehen Jesus in seinem Bemühen und verkennen ihn total und denken, er bringt alles durcheinander. Er, der Heilmacher in einer Welt von Kaputtmachern, versucht, uns wieder heil zu machen. Und er, der nur Gutes getan hat, ihn sieht man als Feind an. Das ist doch eine merkwürdige Geschichte. Ich möchte euch jetzt ein Lied vorsingen, das uns einiges zurechtrücken möchte von dem, was Weihnachten bedeutet. Also es dauert einen Moment. Das ist jetzt mit einem Playbackband. Wundert euch also nicht, ihr braucht nicht die Musiker zu suchen. Die sind nicht hier, die sind nur auf dem Band. Alles klar. Also, die kommen jedenfalls gleich vom Band. Das ist der Titel. Ach, ich war falsch. Ja, also, fahr nochmal zurück und lass nochmal anlaufen. Ja, jetzt. Stichwort Weihnachten, da kommt man wegen der Vorfreude so ein bisschen durcheinander. Ne? Also, ich glaube nicht mehr an Weihnachtsmann, aber trotzdem, aufregend ist es schon.
Gottes ist seine Menschlichkeit, denn Gott kommt in der Windel und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Von jenseits zum diesseits, von drüben nach hier, ist Gott umgezogen ins Armenquartier. Arbeitskleidung statt Talare, Kugelbrumme statt Fanfare. Und statt Fahnen und Standarten flattern Windeln jetzt im Garten. Gott ist nicht zu erkennen. Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit.
Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit, denn Gott kommt in der Winde und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Als wehrloser Säugling von Feinden umstellt, so zeigt sich uns Menschen der Herr dieser Welt. Engelschöre statt Trompeten, Eselsohren statt Raketen. Statt dass Düsenjäger starten, flattern Tauben jetzt im Garten. Gott ist nicht zu erkennen an Macht und Herrlichkeit. Erkennungszeichen Gottes ist seine Menschlichkeit, denn Gott kommt in der Winde und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall.
Vor einigen Jahren war ich mit dem Theo zu einer Jugendwoche und in der Predigt an diesem Abend, da hat der Theo den Satz gesagt, Abtreibung ist Mord. Und dieser Satz hat viele schon aus dem Häuschen gelockt und viele aufgebracht gegen uns. Und nach diesem Abend kam ein Ehepaar zu mir, das auch aus dem Häuschen war, aber nicht, weil sie um sich geschlagen hätten, sondern weil sie in sich geschlagen hatten. Und dann haben sie mir folgende Geschichte erzählt. Sie arbeiten in einer christlichen Gemeinde mit, haben zwei Kinder, waren mitten beim Eigenheimbau und plötzlich blieb bei der Frau die Regel aus und ein Besuch beim Frauenarzt brachte die Gewissheit, dass sie ein Kind erwartete. Das schlug bei denen wie eine Bombe ein. Denn ein Kind konnten sie nun mitten im Eigenheimbau überhaupt nicht gebrauchen. Und dann sahen sie sich vor die Wahl gestellt, entweder sie lassen das Kind kommen. Das bedeutet eine erhebliche Verzögerung des Baus, weil die Frau ja nicht mitarbeiten kann, eine erhebliche finanzielle Einbuße, denn ein Kind kostet ja auch etwas, oder dass sie das Kind eben wegmachen lassen. Und dazu haben sie sich dann entschieden. Dann war der Bau fertig, die Tapeten waren geklebt, der Umzug fand statt und dann sagten sie, wäre an und für sich die Zeit da gewesen, wo sie sich hätten über das neue schöne Haus freuen können. Aber es ging nicht. Der Preis, den sie bezahlt hatten, um zu diesem Zeitpunkt das Haus fertig zu kriegen, stand als eine riesenhafte Anklage vor ihrem Gewissen. Und sie haben mir gesagt, manchmal, wenn sich unsere Augen begegneten, guckten wir schnell wieder weg, weil jeder vom anderen wusste, woran er gerade denkt. Das Kind war zwar aus der Welt, aber die Schuld war da. Und ihr großes Problem war, sie wussten ja, dass Jesus gestorben ist, damit er unsere Schuld vergeben kann, die wir auf uns geladen haben. Aber vergibt Jesus auch Schuld, die wir absichtlich, vorsätzlich begangen haben? Das war ihre große Frage. Und da habe ich ihnen ungefähr gesagt, dass Gott nicht nur unsere Schuld vergibt, sondern auch unsere entsetzliche Dummheit, in der wir andere ins Unglück stürzen, uns selber unglücklich machen und Gott Unehre bereiten. Und ich habe sie gefragt, ob sie Jesus um Vergebung beten wollen. Und da haben sie beide genickt. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann habe ich ihnen im Namen Jesu die Vergebung zugesprochen, wie wir Christen das miteinander tun dürfen. Ich möchte jetzt ein Lied singen über eure faszinierenden ersten Lebenswochen und über meine. Und möchte allen unter uns Mut machen, die vor einer ähnlichen Frage stehen oder stehen werden, das Kind leben zu lassen. Das Lied hat einen Fehler, es richtet sich nur an die Mädchen und Frauen. Das ist ein Fehler, weil bei dieser Frage ja die Väter ein Wörtchen mitzureden haben, ein entscheidendes Wort sogar. Und die meisten Frauen und Mädchen würden ihre Kinder zur Welt bringen, wenn sie Männer hätten, die auch Väter sein wollen. Ich habe versprochen, diesen Fehler dadurch gut zu machen, dass ich das nächste Lied, das ich darüber schreibe, dann an die Väter richte. Thank you.
Wunder geschieht. Wenn zwei Zellen verschmelzen und Leben beginnt. Und das ist ein Mensch, gleich von Anfang an. Das ist ein Kind. Jetzt braucht es Zeit und Schutz, sein Leben zu entfalten. Und bald erfährst du es, sag, willst du es behalten? Mensch, Mutter, du, lass dein Kind leben, lass es nicht zu. Mutter des Lebens, kämpfe darum. Mutter des Lebens, bring es nicht um. Kaum Salzkörnchen groß, eine Woche erst alt, wächst das Wunder heran. So war's bei dir auch, so klein fingst du auch einmal an. Du warst beschützt im Mutterleib, du warst geborgen. Jetzt sollst du Mutter sein, nun sag, was tust du morgen?
Liebe Freunde, die Weihnachtsgeschichte, also die Geschichte von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe, die ist ja ziemlich gut bekannt. Es ist eine schöne Geschichte. Ich finde, es ist überhaupt die schönste Geschichte in der Bibel. Weniger bekannt ist eine andere Geschichte, die unmittelbar danach passiert ist. Das ist eine grausame Geschichte. Ich finde, es ist überhaupt die grausamste Geschichte in der Bibel. Das ist die Geschichte vom Kindermord des Herodes. Matthäusevangelium, Kapitel 2. Herodes ließ alle Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem und in der Umgebung dieser Stadt umbringen. Der Gegensatz zur Weihnachtsgeschichte ist so scharf wie Tag und Nacht. Die Szene hat sich radikal verändert. Wo die Krippe stand, steht jetzt das Schafott. Wo das neugeborene Kind lag, liegen jetzt Kinderleichen. Wo eben noch 3 Könige aus dem Morgenland das Kind angebetet haben, da besudeln sich die Büttel vom Herodes mit dem Blut von unschuldigen Kindern. Wo eben noch eine Mutter das Wunder eines neuen Lebens bestaunt hat, da betrauern jetzt Mütter das zerstörte Leben ihrer Kinder. In Bethlehem jubeln nicht mehr die Engel, dort jammern die Mütter. Und wir fragen uns, warum? Warum bis zum heutigen Tag so viel Leid, so viel Grausamkeit, so viel Sinnlosigkeit? Was ist eigentlich los? Leute, der Teufel ist los. In der Bibel steht, dazu ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Teufel, der wusste von Anfang an Bescheid. Der tritt sofort zum Kampf an. Während die Engel noch jubeln, Ehre sei Gott in der Höhe, da wird unten in der Hölle schon mobil gemacht. Und kaum ist der Gottessohn geboren, da erfolgt schon der erste Angriff. Das Jesuskind ist noch nicht trocken hinter den Ohren. Da will ihm der Satan schon an den Kragen. Weihnachten bringt eben nicht nur Freude, das bringt auch Ärger. Solche Leute wie die Hirten, also Machtlose, unterdrückte, einfache Menschenkinder, die freuen sich. Solche Leute wie der König Herodes, also Machthaber, Unterdrücker, Menschenschinder, die ärgern sich. Das ist schwer zu verstehen, aber das ist so. Es gibt Leute, die möchten Weihnachten am liebsten ungeschehen machen. Und die möchten alles, was mit diesem verhassten Jesus zu tun hat, am liebsten total ausrotten. So einmal ist der König Herodes gewesen. Der plant, das Kind zu töten. Warum? Es gibt ein Gedicht von Gerd Semmer unter der Überschrift »Das Wort wurde Fleisch«. Und das beantwortet diese Warum-Frage so. Es kam das Kind in unsere Welt, um die war es nicht zum Besten bestellt. Die armen Leute und Waisen eilten sofort aus Ost und West zu hören, das neue Wort. König Herodes hatte es kaum vernommen, da kam er schon mit 100 frommen Kriegern, um alle Kinder zu schlachten, die ihm etwa nach dem Leben trachten. Die Mutter hat früh davon geträumt, der Vater hat den Esel aufgezäumt. Sie flüchteten mit dem Kind nach dem Süden. Das neue gefährliche Wort hieß Frieden. Nichts ist in unserer Welt so gefährdet wie der Frieden. Und diese Bedrohung bekommt Jesus, von dem die Bibel ja mal gesagt hat, er ist unser Friede, von Anfang an zu spüren. Seine Eltern fliehen mit ihm zunächst nach Ägypten. Das Jesuskind ist zunächst mal in Sicherheit. Ich sage zunächst einmal. Denn das Kind wird ja hier in dieser Geschichte nur gerettet, damit es später als Mann am Kreuz sterben kann, um dich und mich zu retten. In unserer Geschichte wird das Jesuskind erstmal gerettet. Das ist schön und gut. Aber wie die Geschichte weitergeht, das ist eben nicht schön und gut. Da rücken also die Soldaten des Herodes an, um das Jesuskind zu töten. Und weil sie nicht wissen, um welches Kind es sich handelt, da schlachten sie gleich alle Jungs im Alter von 2 Jahren, die dort in Bethlehem und der Umgebung wohnen, alle miteinander ab. Das Entsetzliche an dieser Geschichte ist, dass hier Kinder ermordet werden. Und dass sie ermordet werden wegen Jesus, das ist das Allerentsetzlichste. Wäre Jesus nicht in Bethlehem geboren worden, wären diese Kinder nicht ermordet worden. So aber wird Jesus die unschuldige Ursache am Tode unschuldiger Kinder. Sicher, dieses Blutbad, das wird hier nicht von Gott, das wird von Gottes Gegnern angerichtet. Und trotzdem fragen wir uns, wie konnte denn Gott dieses Gemetzel an den Kindern nur zulassen? Wie passt das zu Weihnachten? Wie passt das zu der Botschaft von der Liebe Gottes? Wie passt das überhaupt zu Gott? Ist dieser Mord an den Kindern nicht sinnlos? Ja, der ist sinnlos, sinnlos wie alles Morden im Krieg wie im Frieden. Und noch besonders sinnlos, weil es ja kleine Kinder sind, deren Leben gerade erst anfangen sollte. Es ist zwecklos, hier nach einer Erklärung zu suchen. Und es ist zwecklos, Gott irgendwie entschuldigen oder anschuldigen zu wollen. Es ist zwecklos, in diesem Leiden einen Sinn sehen zu wollen. Hier ist unsere Weisheit und unsere Theologie am Ende. Wir kommen um die schreckliche Erkenntnis einfach nicht herum. Unsere Welt ist voller Sinnlosigkeiten. Und besonders das Leben des Gotteskindes und aller Gotteskinder ist immer bedroht. Bedroht durch die Brutalität von Menschen, die nur sich selber kennen und die Gott nicht kennen wollen. Und es gehört zu den harten und unbegreiflichen Gesetzen dieser Welt, dass unter den Gräueln der Weltgeschichte am allermeisten diejenigen am meisten zu leiden haben, die menschlich gesprochen es gerade nicht verdient haben und die unschuldig sind. Warum hat der Herodes diesen Schlachtebefehl gegeben? Was ist denn sein Motiv? Herodes, der mächtigste Mann im Land, der König, der handelt aus Angst. Der gehört zu den Menschen, die nur politisch denken können. Und die sich nicht vorstellen können, dass es außer der politischen Macht noch eine andere Dimension gibt. Der hat gehört, in Bethlehem wäre ein König geboren worden. Und das bloße Stichwort König, das löst bei ihm schon die Kettenreaktion der Angst aus. Was der eigenen Macht gefährlich werden könnte, das muss beseitigt werden. In der Macht des Machthabers, da lauert die Angst. Und wird zur Quelle von ungezählten bösen Taten. Ich will die Taten, die Untaten dieses Herodes jetzt gar nicht im Einzelnen aufführen. 7 Jahre vor diesem Kindermord in Bethlehem Da hat dieser Mann zwei seiner eigenen Söhne wegen Hochverrat erdrosseln lassen. Wenn einer seine eigenen Kinder umbringt, dann traut man ihm natürlich auch zu, dass er einen Massenmord an anderen Kindern begeht. Und wenn es nicht so entsetzlich traurig wäre, da könnte man es ja als einen Witz empfinden, dass Machthaber Angst haben. Aber wir sehen es ja an diesem Herodes, auch Machthaber haben Angst. Und bevor die vor Wut zittern, da haben die erstmal vor Angst gezittert. Wer so viel Blut an den Händen kleben hat wie der, der muss die Rache der Menschen fürchten. Wer solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat wie dieser Tyrann, der lebt immer in Angst. Je größer die Verbrechen, je größer die Angst und je unruhiger das Gewissen, umso gefährlicher ist der Machthaber. Wenn Machthaber Verbrechen begangen und dann Angst haben, da sind sie doppelt und dreifach gefährlich. Dann fühlen die sich durch alles und durch jeden bedroht. Die menschenmordende Maschinerie der Stasi ist durch den Motor der Angst in Gang gehalten worden. Die Staatssicherheit war verunsichert durch Bücher, Gedichte, Witze, Lieder, Theaterstücke, Bilder, also Gedanken, Ideen. Und diese allgemeine Verunsicherung, die typisch ist für deutsche Machthaber, die hat schon Heinrich Heine so schön beschrieben in seinem Gedicht Deutschland, ein Wintermärchen. Weil gerade wieder mal Winter ist, da lese ich euch mal ein paar Strophen aus dem Wintermärchen vor, wie Heinrich Heine von den preußischen Zollbeamten kontrolliert wird. Die beschnüffelten alles, kramten herum in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken. Hier habe ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln. Und pack ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Und viele Bücher trage ich im Kopf. Ich darf es euch versichern, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest von konfiszierlichen Büchern. Ist doch seltsam. Ein Staat wie der preußische fühlt sich bedroht von den Spitzen eines Dichters. Ein Staat wie die DDR fühlt sich bedroht von den Witzen eines Pfarrers. Ein Staatswesen und ein Staatsmann wie Herodes fühlt sich bedroht durch die Existenz eines Säuglings. Die Gewalt hat Angst vor der Gewaltlosigkeit. Und das ist die bittere Wahrheit, die den Kindern von Bethlehem, die später Jesus, die später Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Alle Gegnerschaft gegen Jesus hat hier ihre Wurzel. Und gerade die Beteuerung von Jesus, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Gerade die Beteuerung der Kirche, dass sie die Gewalt ablehnt, ist den Machthabern vom Schlage eines Herodes so verdächtig. Weil die eben nur in den Kategorien von Macht und Gewalt denken können. Und deshalb ist ihnen gerade das, was nicht von dieser Welt ist, so unheimlich und so bedrohlich, dass sie immer wieder zuschlagen, ohne Grund, ohne angegriffen zu sein, ohne Sinn. Der Vernichtungskampf des Herodes, sein aus Angst geborener Hass, hat in der Geschichte immer wieder Auflagen erlebt. Und die ganze Geschichte der Kirche ist eine einzige Geschichte der blutigen Verfolgung. Wo es um die Sicherung der eigenen Macht geht, da nehmen Machthaber keine Rücksicht und haben keine Skrupel. Die lassen sich nicht rühren durch die Tränen der Mütter oder durch die Drohung der UNO. Die lassen Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, verhungern, verdursten, vergewaltigen, verrecken, vergasen. Der Mord an den Kindern von Bethlehem ist ja nur ein Symptom für die Verbrechen der Mächtigen, die in millionenfacher Vergrößerung seit Jahrhunderten die ganze Welt überziehen. Bis in unsere Tage hinein. Das ist sinnlos, das ist absolut sinnlos. Aber das ist unsere Welt. Das ist die Welt, in die Jesus gekommen ist. Der hat es in seiner schönen Welt im Himmel nicht mehr ausgehalten, als er gesehen hat, wie sinnlos es in dieser Welt zugeht. Und da hat er sich gesagt, ich mache mich auf, ich mache mich auf die Reise, ich gehe dahin, ich muss mit denen leben. Ich muss mich bei denen einlisten, ich muss den Menschen zeigen, dass es einen Sinn geben kann. Dass es trotz Finsternis in dieser Welt Licht und Liebe gibt. Und deswegen ist er gekommen. Das war Weihnachten. Wir werden diese Welt mit ihren Sinnlosigkeiten und ihren Leiden nicht ändern können. Keiner von uns hat die Kraft, das sinnlose Leiden abzuschaffen. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, wenigstens dort, wo er lebt, in seinem Kreis etwas dagegen zu tun. Und wenigstens etwas Linderung zu schaffen. Was mit den Kindern in Rumänien, für die wir hier Geld sammeln, was mit denen passiert ist, das können wir alle nicht mehr ändern. Aber wir können ändern, dass es mit ihnen so weitergeht. Wir können da ein wenig verändern, dass in das Leben dieser Menschen Sinn, Hoffnung, Liebe reinkommt. Wir können noch viel mehr in dieser Welt verändern. In der Welt von heute ist ja das Kindermorden im großen Stil im Gange. Gegen das Kinderschlachten in unserer modernen Zeit, da ist der Herodes ja ein Waisenknabe gewesen. Während wir zu Weihnachten Verdauungsschnäpse schlucken müssen, damit uns die fette Gans nicht länger aufstößt, da verhungern an jedem Tag in dieser Welt tausende Kinder, weil die nicht ein Stück Brot und nicht einen Schluck unverseuchtes Wasser haben. Während bei uns zu Weihnachten aus allen Lautsprechern wir die Kinderchöre dröhnen lassen, da übertönen wir den stummen Schrei tausender Kinder, die heimlich abgeschlachtet werden. Natürlich nicht so plump wie bei Herodes. Bei uns wird ja nicht abgeschlachtet, bei uns wird ja abgetrieben. Oder wem das noch zu roh vorkommt, der drückt sich vornehmer aus und sagt, wir haben eine Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen lassen. Bei uns töten ja nicht rohe Soldaten, bei uns macht es ja der Herr Doktor im weißen Kittel. Und er tut es ja nicht im Auftrag des Herodes, sondern er tut es im Auftrag der Mütter und Väter. Oder richtiger gesagt, der Frauen und Männer, die es ja gar nicht wert sind, Mütter oder Väter zu heißen. Und die, um nur ja nicht Mutter und Vater werden zu müssen, lieber zum Mörder werden. Bei uns weinen die Mütter nicht mehr wie in Bethlehem, sondern sie triumphieren, sie schmieren es noch mit Angabe von Namen und Zahl der Abtreibung in alle möglichen Zeitungen. Die deutsche Prominenz aus Funk und Fernsehen unter der Überschrift, ich habe abgetrieben, hat sich ja mit Foto veröffentlichen lassen. Die gebärden sich noch als die Helden der Selbstverwirklichung, wenn sie die Frucht ihres Leibes nicht gebären, sondern auskratzen lassen, wenn ihr eigenes Kind abgekratzt ist. Es sind im Jahr in Deutschland 500.000. Das heißt, im Weltmaßstab in jedem Jahr 40 Millionen Kinder, die auf diese Weise umgebracht werden. Da braucht es keine umständlichen KZ-Krematorien. Das erledigt die zuständige Klinik. Da braucht es keine Massengräber. Da genügt die Mülltonne. Gott allein weiß, wie viele von euch an der Tötung eines Kindes beteiligt gewesen sind. Von euch Jungs und Mädchen, Eltern, Freunde, Geschwister, Großeltern, die davon gewusst haben, dazu geraten haben oder die nichts dazu gesagt haben. Leute, euch allen, die ihr mit diesen Problemen zu tun habt, in Wirklichkeit oder in Gedanken, euch allen möchte ich sagen, es gibt eine Vergebung. Das ist der Sinn von Weihnachten. Jetzt gibt's einen, der vergibt. Es gibt einen Spruch, der gehört zu den blödesten Sprüchen, die ich kenne. Der heißt, hätte Maria abgetrieben, wäre uns Weihnachten erspart geblieben. Zum Glück steht es in der Bibel anders. Im Matthäus-Evangelium, da lesen wir, Maria wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter. Denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Leute, hätte Maria abgetrieben, da wüssten wir nicht, wohin mit unseren Sünden. Dann müssten wir wegen unserer Sünden in die Hölle. Aber das ist uns erspart geblieben. Jedenfalls jedem, der die Vergebung von Jesus annimmt. Weihnachtsgeschenke nimmt normalerweise jeder vernünftige Mensch gerne an. Warum willst du das Weihnachtsgeschenk Gottes, die Vergebung durch Jesus, nicht annehmen? Für dich, für dein Leben, für deine Schuld in Anspruch nehmen. Selbst wenn du so einen Mord wie eine Abtreibung auf dem Gewissen haben solltest, es gibt für dich eine Vergebung. Man kann Kinder aber auch ohne Abtreibung töten. Und diejenigen, die die Sünde der Abtreibung verurteilen und von dieser Sünde frei sind, die sollten sich jetzt trotzdem mal überlegen, ob sie frei sind von der Herodesgesinnung. Also von dem egoistischen Denken und Leben auf Kosten der Kinder. Der Jörg hat ja vorhin so ein Beispiel erzählt, wie jemand versucht hat, auf Kosten eines Kindes ein Haus zu bauen. Man kann an Kindern, die man auch zur Welt kommen lässt, auch Seelenmord betreiben. Und viele Eltern tun das unbewusst und ohne Absicht. Aber sie tun es, indem sie auf Kosten ihrer Kinder sich ein bequemes Leben machen. Wenn zum Beispiel beide ohne eine wirtschaftliche Notwendigkeit arbeiten gehen. Da sind die Geschädigten die Kinder, weil sie eine Mutter haben, die nervös ist, die keine Zeit für sie hat, die sich selber unter Straße überlässt. Seit Hoyerswerda und Mölln, seit diesem sinnlosen Anwachsen der Gewaltlosigkeit unter jungen Menschen in unserem Land, da sind sich ja alle Soziologen, alle Menschen einig, ein Grund für diese Gewalt unter jungen Menschen ist das Fehlen von intakten Familien, das Fehlen von Müttern. Ich verstehe gar nicht, warum da alle zustimmen und warum alle losbrüllen, wenn der Heidmann genau dasselbe sagt. Wenn er sagt, was in unserer Gesellschaft nötig ist, ist die Verstärkung der Rolle der Mutter. Da hat das Heidmännle doch einfach recht. Das Wichtigste, was ein Kind braucht, ist eine Mutter. Und keine Mutter sollte ohne dringende Notwendigkeit ihre Mutterpflichten vernachlässigen. Also warte mit der Anschaffung eines Autos, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Und sei lieber die ersten Jahre für deine Kinder da. Und statt Geld zu machen auf Arbeit, mach mal Schularbeiten mit deinen Kindern. Statt deine Macht zu gebrauchen, und die Macht hast du ja als Erwachsener dem Kind gegenüber sowieso, räume dem Kind sein Recht ein. Ein Recht auf Leben, auf Liebe, auf Geborgenheit, auf Hilfe, auf eine Mutter. Wir haben doch wahrhaftig wenig Grund, uns über den Herodes aufzuregen. Die Herodes-Gesinnung, also Macht gebrauchen, Schwächere schachmatt setzen, nur an sich selber denken, also diese Herodes-Gesinnung, die steckt doch in uns allen drin. Aus dieser Gesinnung kommen ja alle die Sinnlosigkeiten dieser Welt. Was wir brauchen, ist eine neue Gesinnung, und die Bibel macht uns einen Vorschlag. Die Bibel schlägt vor und sagt, jeder sollte so gesinnt sein, wie Jesus Christus gewesen ist. Na und wie war der? Der war gottgehorsam. Der hat niemandem Böses getan. Der hat niemanden vergewaltigt. Der hat verzichtet auf Gewalt. Der hat vergeben. Der war ehrlich, der war wahrhaftig, gerecht und gütig. Und was hat ihm das eingebracht? Verfolgung, Hass, Heimatlosigkeit, Leid, Kreuzigung. Und jeder von euch sollte sich darüber im Klaren sein. Wenn du mit Jesus lebst, oder wie Jesus lebst, dann zieht sich der Teufel nicht rücksichtslos, rücksichtsvoll von dir zurück, sondern der greift dich rücksichtslos an. Bei Jesus hat er das versucht, von der Geburt bis zum Tode. Und was ihm bei Jesus recht war, das ist ihm bei den Nachfolgern von Jesus nur billig. Und deshalb ist die billige Weihnachtsduselei, die aus Weihnachten eine harmlose Pfefferkuchenparty gemacht hat, so verlogen und so irreführend. Ich rate dir, nimm Weihnachten und deine Beziehung zu Jesus nicht so harmlos. Zu Weihnachten an der Krippe, da fühlen wir uns natürlich alle wohl. Und das zu Recht. Es ist gut, dass es wenigstens einen Tag im Jahr gibt, wo die Waffen schweigen. Es ist doch gut, dass es wenigstens einen Tag im Jahr gibt, wo Friede ist auf Erden. Und es ist doch gut, dass wir wenigstens einen Tag im Jahr uns freuen können wie die Kinder. Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, dass der Weg, der an der Krippe angefangen hat, am Kreuz geendet hat. Das Kreuz ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Krippe. Und das Kreuz wirft seinen riesigen Schatten über die Menschen aller Jahrhunderte. Wenn du dir Leid ersparen und du ein angenehmes Leben haben willst, dann lass die Finger von Jesus. Denn wenn du dem nahe kommst, kommst du unweigerlich auf den Weg des Leidens. Dieses Leiden um Jesu willen, das kannst du dir ersparen. Aber das Leiden am Leid und der Sinnlosigkeit dieser Welt, das wird dir nicht erspart bleiben. Das findet in jedem Menschenleben irgendwann mal statt. Jetzt bist du jung, jetzt hast du noch keine Vorstellung von den Katastrophen, die dich treffen könnten. Jetzt hältst du es für die größte Katastrophe deines Lebens, wenn dir der Weihnachtsmann die Jeans, die du dir gewünscht hast, nicht bringt. Diese Katastrophe, die lässt sich zur Not mit einem Wutanfall oder ein paar Tränen oder ein paar Glas Bier über die Runden bringen. Aber ich sage dir, wenn die wirklichen Schrecken, wenn die wirklichen Schrecknisse des Lebens kommen, wenn die Schicksalsschläge des Lebens auf dich eintrommeln, da brauchst du einen Halt, damit du nicht in den Strudeln der Sinnlosigkeit durchdrehst und untergehst. Wenn deine Sünde dich kaputt macht, da brauchst du einen, der dich wieder heil macht, einen Heiland. Wenn du am Ende bist, da brauchst du einen, der dir hilft, einen Neuanfang zu machen. Und dieser Halt, dieser Heiland, dieser Helfer, das will Jesus sein. Jesus heißt auf Deutsch, Gott hilft, Gott rettet. Du kannst ja von Jesus sagen, was du willst. Aber eins kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, der hätte sich aus dem Leid und der Sinnlosigkeit dieser Welt rausgehalten. Nein, der hat sich reingehängt, bis er schließlich selber als Opfer am Kreuz gehangen hat. Wir haben heute über unsere Welt gesprochen, in der der Mensch so unmenschlich werden kann, dass er selbst kleine Kinder umbringt. Das ist die Welt, in die Jesus gekommen ist. Der hat sich der Brutalität dieser Welt gestellt. Das ist eine finstere Welt, die von der Macht der Sünde beherrscht und von der Nacht der Schuld bedeckt ist. Aber Leute, seit Weihnachten können wir singen, doch, trotz dieser Finsternis, doch ein Licht ist gekommen. Das hat unsere Nacht erhellt und das wird niemals verlöschen in der Welt. Ehe wir das Lied zusammen singen, wird jetzt der Jörg noch mit uns beten.
Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt von Blut, Schweiß und Tränen gekommen bist, um teilzuhaben an dem Elend der Menschen. Wir danken dir dafür, dass du als Licht in die Finsternis dieser Welt gekommen bist. Wir danken dir vor allen Dingen, dass du den furchtbaren Weg ans Kreuz gegangen bist. Du wusstest das von Anfang an, dass es so kommen würde, um unsere Schuld auf dich zu laden, damit wir frei sind und Kinder Gottes werden können und du uns durch deine Vergebung die Erlaubnis schenkst, Kinder Gottes zu werden. Wir danken dir dafür, dass wir zu Weihnachten diesen Grund zur Freude haben. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir das weitersagen, weitergeben, dass wir es mit unserem Leben füllen und uns daraus Kraft holen für jeden Tag. Wir bitten dich auch darum, wenn morgen die Woche wieder beginnt und wir den Herausforderungen uns stellen müssen, in der Arbeit, auf der Arbeit, in der Schule, in den Familien, in den Arbeitsgruppen, wo wir auch stehen, dann bitten wir dich, hilf uns, dass wir etwas von dem Licht, das wir hier und jetzt empfangen haben, weitergeben und davon leben können. Und nun lasst uns zusammen das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für euer Mitsingen, Mitklatschen, Mitsummen, Zuhören in diesem Jahr. Wir wünschen euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und wollen mit euch das Schlusslied singen, Nummer 1, Viele bunte Lichter. Und es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Thank you.
viele bunte Lichter versprechen Glanz und Glück, blenden die Gesichter, doch Sehnsucht bleibt zurück. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Du kannst es nicht finden, schnell im Vorübergehen, bei der Jagd nach Wohlstand, da wirst du es nicht sehen. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Dort, wo Menschen tragen des anderen Last und Leid, neue Freude wecken in dumpfe Traurigkeit, ist das Licht hingekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ. Dieses Licht ist die Liebe, die von Gott gekommen ist. Sie ist Mensch geworden in Jesus Christ.
Jetzt geht hin in die Dunkelheit dieser Stadt, in dieser Welt und geht dorthin als Lichter, als Menschen, denen was aufgegangen ist und die andere erleuchten und denen die Liebe Gottes hinbringen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.